Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Redakteur Max Wiesler und heute steht mal wieder unsere Monatsvorschau an. Das heißt, wir werfen einen Blick auf die 15 spannendsten Serienstarts, die es diesen Mai bei Netflix, Amazon, Disney Plus und vielen weiteren Streaming-Diensten zu entdecken gibt. Das mache ich natürlich nicht alleine. Und dabei gibt es ein Debüt. Wir haben ein neues Cast-Mitglied im Streamgestöber und ich sage jetzt einfach mal Hallo, unbekannt, Mario. Hallo Mario.
Hallo Max, ich freue mich.
Mysteriöser Unbekannter. Heute haben wir ein volles Programm vor uns und deswegen erstmal let's go. So, Mario, dein erster Streamgestöber-Podcast. Vielleicht möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du hier überhaupt?
Hi, ich bin Mario. Ich bin neu im Team von Moviepilot und zum ersten Mal hier im Podcast. Hab früher viel über Serien im Internet gemacht und jetzt sind es größtenteils Filme. Aber heute reden wir trotzdem wieder über Serien. Das heißt, das ist für mich ganz vertrautes Terrain immer noch.
Fast nostalgisch, nochmal über Serien zu sprechen.
Ach, wie ist das schön.
Wie sieht denn so aktuell dein Serienkonsum eigentlich aus? Also du schaust eher Filme wahrscheinlich jetzt vermehrt.
Ja, das auch. Aber ich habe letztes Wochenende mir gerade nochmal eine Serie gegönnt oder nachgeholt, wo ich, als sie rauskam, meinte zu mir, nein, too soon, das kann ich mir gerade nicht antun. Und zwar war das Station 11. Hattest du das gesehen?
Noch nicht. Da darfst du aber gleich nochmal drüber sprechen. Da kommen wir gleich nochmal extra zu.
Okay.
Erstmal, warum wir hier sind, ein neuer Monat steht an, damit auch unsere monatliche Streamgestöber-Serienvorschau. Das heißt, wir haben die Startlisten der deutschen Streamingdienste durchforstet, 15 neue Serien und Staffeln herausgepickt, die unserer Meinung besonders interessant sein könnten oder schon sind, weil wir sie schon gesehen haben. Und das Ganze gehen wir wie immer chronologisch und spoilerfrei durch. Und zusätzlich gibt's gleich noch zwei Serientipps. Einen wisst ihr schon, welcher kommt gleich, die wir gerade geschaut haben, die wir aktuell schauen. Genau, ihr müsst nichts mitschreiben. Alle Titel findet ihr dann nochmal in den Shownotes. Und wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann geht das ganz einfach. Abonniert uns, Streamgestöber, bei der Podcast-App eures Vertrauens und gebt uns eine Bewertung. Und wenn ihr eine spannende Serie selber entdeckt habt oder Feedback an uns habt, dann schreibt uns liebend gerne eine Mail an podcast@moviepilot.de. So, und bevor wir jetzt loslegen, gibt es noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie Magenta TV Plus, denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, The City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Mario, bevor wir gleich tief in den Mai-Serien versinken, in den Mai-Lights, nenne ich sie jetzt mal, blicken wir noch einmal kurz zurück auf den vergangenen Monat, beziehungsweise was du gerade schaust, was dich gerade begeistert. Ich wollte mich überraschen lassen, aber du hast es jetzt schon gespoilert, über welche Serie du mitgebracht hast als Tipp.
Ich hätte ja nicht ahnen können, dass du mich so abwirkst. Station 11 war vor 2 Jahren ungefähr eine Serie über eine Postapokalypse, die von einer tödlichen Grippe losgestoßen wird und die dann die Zivilisation zerstört. Und es geht dann darum, was mit der Welt passiert und was mit Kultur passiert und wie wir daraufhin noch weiter mit Geschichten und Geschichten erzählen umgehen vor allen Dingen. Und das ist auch ein bisschen Survival-Drama mit so auf verschiedenen Zeitebenen spielend. verschiedenen Schicksalen, die dann auf ganz überraschende Art und Weise miteinander verknüpft sind. Es ist sehr triggernd, wenn ihr noch ein paar Gefühle, was die Pandemie angeht, habt. Deswegen habe ich mir das damals nicht so gegönnt und jetzt mal durchgeguckt. Und es ist ziemlich gut. Ich würde aber sagen, die erste Hälfte ist ein bisschen stärker als die zweite. Falls ihr euch das auch nochmal antun wollt, dann gibt es das bei Magenta TV gerade oder als Kauf- und Leittitel woanders.
Schon ewig auf der Watchlist und immer noch nicht gesehen. Muss ich jetzt mal nachholen langsam.
Es ist wie die besten Stellen, also es ist wie The Last of Us ohne Zombies, also sprich wie die besten Sachen aus The Last of Us.
The Last of Us hat ja auch nicht viele Zombies.
Ja.
Seltenst.
Aber es gibt da auch so eine bärtiger Mann plus kleines Mädchen Kombination, die so das Herzstück der Serie ausmacht. Wenn euch das am ehesten interessiert hat an The Last of Us, dann schaut da bitte mal rein.
Ich habe natürlich auch einen Tipp mitgebracht.
Erzähl.
Und ich fange an mit Shame on me, dass wir Rentierbaby in der April-Vorschau nicht auf dem Zettel hatten. Das hole ich jetzt einfach hiermit nach. Nachgeschobener Tipp, das ist nämlich die Serienüberraschung des Monats auf jeden Fall gewesen. Und mit Sicherheit wird es ja auch nochmal wichtig, wenn wir über die besten Serien des Jahres im Ende Juni, Anfang Juli sprechen, zum Halbjahr. Und das Ganze ist eigentlich Psycho-Horror, getarnt bei Netflix als Comedy-Serie, aber es ist definitiv keine Comedy-Serie. Ich habe auch schon einige Vergleiche gesehen mit I May Destroy You. Ich weiß nicht, ob du dich an die Serie erinnerst. Mhm. Die geht so in so eine ähnliche Richtung.
Ich hätte jetzt an You gedacht auch.
Bisschen weniger You.
Okay.
Da geht es ja mehr um Serienkiller. Hier geht es nicht um Serienkiller.
Achso, ich dachte, das wäre auch eher Stalker.
Stalker, der zum Serienkiller wird.
Okay.
Hier geht es um einen queeren, ungeouteten Amateur-Comedian namens Donny Dunn, der als Tresenkraft in einem Pub arbeitet. Und eines Tages kommt eine Frau in die Bar namens Martha, die kein Geld dabei hat. Und deswegen, weil er so empathisch ist, gibt er ihr einen Tee, er spendiert ihr einen Tee aufs Haus. Ein fataler Fehler. Keine Empathie anderen Menschen gegenüber zeigen. Denn fortan wird sie seine Stalkerin und verfolgt ihn auf Schritt und Tritt und bombardiert ihn mit E-Mails. Mehr will ich auch gar nicht zur Story sagen, um euch nicht zu spoilern. Aber die Serie hat mich komplett in die Mangel genommen. Manchmal ist die Serie so bitterböse komisch, tatsächlich auch. Manchmal unheimlich creepy und später richtig erschütternd und tragisch und alles andere als eine Schwarz-Weiß-Zeichnung von Täter und Opfer. Und was die Serie so krass macht, ist, dass sie im Prinzip eine Konfrontationstherapie ist, weil der Serienschöpfer und Hauptdarsteller, Richard Gadd, hat das alles so oder so ähnlich durchlebt und sein ganzes Trauma muss er jetzt nochmal vor der Kamera ausleben. Das würde ich sagen, ist mutig auf jeden Fall.
Ja, das ist krass.
Bei Netflix hat die Serie auch eine Altersempfehlung ab 18. Würde ich sagen, ist gerechtfertigt auf jeden Fall. Keine leichte Kost, das schon mal nicht. Also nicht für so ein Snackable Binge am Feierabend würde ich es jetzt wahrscheinlich eher nicht empfehlen. Aber auf jeden Fall für mich eines der größten Serienhighlights jetzt des Jahres in meinen Top 3 aktuell.
Ist die Frage, hattet ihr damals Squid Game auch in den Empfehlungen, bevor das überraschend zum Hit wurde?
Ich glaube sogar ja.
Na okay, dann ist euch hier Rentierbaby für 10.
War wahrscheinlich der Einzige, der bei Movieflut immer gesagt hat, hey, da kommt eine Serie, vielleicht sollten wir die auf dem Schirm haben. Aber wusste natürlich keiner, dass die so groß wird.
Natürlich. Ah, für Squid Game Fans haben wir natürlich nachher auch noch.
Oh, das stimmt.
Ein Serientipp dabei vielleicht noch.
So, jetzt kommen wir aber zum Mai. Und ich habe eine Serie mitgebracht. Am 1. Mai startet die bei Netflix und sie heißt Heramandi, The Diamond Bazaar. Möglicherweise ein Geheimtipp. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber der Trailer hat mich auf jeden Fall ziemlich geflasht. Deswegen habe ich sie mitgebracht. Das ist eine indische Netflix-Serie von Sanjay Leela Bhansali. Ein recht bekannter Regisseur aus dem indischen Kino. Unter anderem hat er diesen Film gemacht. Gangubai Kathiawadi, wenn ich das richtig ausspreche. Der auch bei Netflix streamt. Und unsere Kollegin Jenny hat den auf jeden Fall schon mal bei Moviepilot gehypt als ein feministisches Mafia-Musical.
Oh, wow.
Klingt schon direkt super, ne? Und worum geht's in Heramandi? Dabei handelt es sich nämlich um eine Historiendrama-Serie im Britisch-Indien der 1940er Jahre, also zur Zeit der Kolonialherrschaft. Und im Zentrum stehen die Geschichten und Intrigen unterschiedlicher Kurtisanen aus dem titelgebenden Rotlichtviertel in Lahore. Und allein der Trailer hat mich überzeugt, die Serie hat zumindest im Trailer. Wahnsinnig tolle Bilder, fantastische Kostüme, pompöses Set. Das sieht alles so mega aus, einfach so riesige Choreografien. Der Trailer hat mich auf jeden Fall schon mal, also ich bin sold.
Also auch wieder musikalisch.
Ich denke schon. Also wenn die Leute tanzen und sich drehen, dann ist vielleicht, wird vielleicht auch gesungen. Mal gucken. 8 Folgen sind das Ganze. Und was sicher auch für viele wichtig ist, die Serie wird voraussichtlich auch auf Deutsch synchronisiert sein. Das ist ja meistens so eine große Einstiegshürde bei vielen auch. Mhm. Weswegen viele Serien auch manchmal untergehen, so südkoreanische Serien. Aber zumindest der Trailer war auf Deutsch. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Serie auch auf Deutsch synchronisiert sein wird.
Sag nochmal, wie die heißt und wie viele A's und E's da jeweils drin sind.
Hera Mandi mit 2 E's.
Sehr gut.
Einem A, nee, 2 A's und einem I. The Diamond Bazaar und Bazaar mit 2 A. So, dann übernehme ich direkt die nächste Serie noch. Die startet nämlich am 2.5., wenn dieser Podcast rauskommt, morgen. Und zwar kommt endlich die zweite Staffel von Tokyo Vice, einer der größten Serien-Geheimtipps 2022.
Ich habe die komplett verwechselt übrigens mit Giri Haji.
Ja. Das Schuld war, und Schande? Nein, wie sowas.
Pflicht.
Pflicht und Schande. Nee, das ist eine andere. Die war bei Netflix, ne? BBC Netflix Serie, glaube ich, ja. Genau, 2 Jahre Pause. Lange habe ich gewartet.
Wer war nochmal in Tokyo Vice? Erzähl mal.
Wer da war?
Ja, wer war das nochmal?
Das war Ansel Elgort.
Der war das.
Genau, das Ganze spielt 1999, ist ein Crime-Journalismus-Thriller, inspiriert von den wahren Erlebnissen eines Journalisten namens Jake Edelstein, der in der Serie gespielt wird von Ansel Elgort. Und der ist der erste amerikanische Journalist, der für die japanische Tageszeitung Meicho Shimbun arbeitet. Aber als Gaijin, beziehungsweise Ausländer, wird er oft missbilligt in Japan.
Eine sogenannte Langnase auch.
Und er streift dann immer im Anzug und Krawatte mit einem kleinen Rucksack auf dem Rücken durch die Straßen Tokios. Aber seine Arbeit erfüllt ihn nicht richtig, weil er immer nur vordiktierte Polizei-Pressemitteilungen schreiben soll. Und so heftet er sich dann in der ersten Staffel an die Fersen des Ermittlers Hiroto Katagiri, gespielt von Ken Watanabe, und stolpert direkt in die Welt des organisierten Verbrechens, wie das so passiert. Und dabei kreuzen sich in der Serie so 3 Schicksale. Einmal natürlich Jake, und der freundet sich an mit der amerikanischen Auswanderin und Hostess. Ich weiß nicht, ob man Hosts, wie man das am besten übersetzt. Samantha heißt sie. Und auch dem jungen Yakuza-Handlanger Sato, und all diese 3 Personen. Das sind welche, die in ihrem jeweiligen System so ihren Platz zu finden versuchen und nach einem Aufstieg streben. Und das Ganze ist ganz fantastisch erzählt. Also gleich schon die erste Folge von der Serie ist ein Highlight, die ist inszeniert von Michael Mann, der große Heatmeister. Und genauso hitzig ist auch die erste Folge schon. Ich fand die sehr faszinierend. Die erste Staffel, könnte man auch sagen, ist ein modernes Shogun, weil es da ja auch so geht, der weiße Mann, der in eine fremde Kultur kommt.
Sehr topical, ja.
Ja, einfach so, wie er diese fremde Kultur wahrnimmt und sich da irgendwie versucht einzugliedern. Das ist sehr, sehr interessant gemacht in der ersten Staffel. Und jetzt natürlich die 2. Staffel, die habe ich schon gesehen und ist ein fantastischer Abschluss der Serie. Ich denke, das ist die letzte Staffel. Mhm. Hat überraschend viel mehr Raum für Nebenfiguren, die 2. Staffel, weswegen sie mir auch sehr gut gefallen hat. Es gibt endlich einen queeren Charakter in der 2. Staffel. Und die ist ein bisschen ruhiger, die Staffel, aber das zahlt sich aus, dran zu bleiben. Die letzten 3 Folgen sind dann das Endgame der Serie, und da eskaliert dann die Spannung komplett. Also ich war sehr vor den Bildschirm gebannt.
You had me at Ken Watanabe.
Bis vor kurzem konnte man die in der ARD Mediathek streamen. Jetzt habe ich gesehen gerade, leider nicht mehr. Die ist eine Fehlerseite, wenn ich draufklicke. Aber ihr könnt die aktuell bei Join Plus, die 1. Staffel, streamen, oder ihr kauft sie. Ihr könnt sie auf Blu-ray kaufen, auf DVD oder digital kaufen. Und die 2. Staffel, die hat 8 Folgen, die gibt's dann ab dem 2. Mai immer bei ProSiebenFun im TV. Und dann, ich drücke jetzt mal die Daumen, dass sie auch bei Join Plus dann im Anschluss immer streambar sind, die neuesten Folgen. Also ich hoffe, ihr findet einen Weg, die Serie zu schauen. Ich kann sie nicht oft genug empfehlen. Tokyo Vice. Nicht Miami Vice, auch Michael Mann, sondern Tokyo Vice. Genau. Und jetzt darfst du aber, Mario. Was startet am 4. Mai? Ein Tag, der vielleicht eine besondere Bedeutung hat.
Ja, 4. Mai. May the 4th ist natürlich der Star Wars Tag, weil May the 4th be with you. Wenn man das so ein bisschen schlecht ausspricht, klingt das wie der 4. Mai auf Englisch. Und zwar gibt es da theoretisch, was eine 2. Staffel ist, und zwar die 2. Staffel von Geschichten der Jedi, die Animationsserie aus dem Star Wars Universum. Die aber jetzt Geschichten des Imperiums heißt. Das heißt, wir gehen auf die dunkle Seite der Macht für die nächsten Folgen. Es sind 6 neue Folgen, sehe ich hier gerade. Natürlich wieder auf Disney Plus, wo auch sonst. Und es geht um 2 Imperiumsmitglieder, die man, die eine kennt man zumindest schon, und zwar ist das die Morgan Elsbeth, die Magistratin von Kalodan, die kennt man schon aus Ahsoka. Mhm. Übrigens auch sehr witzig, weil Ahsoka klingt, ist auf Japanisch, ach so.
Ach so.
Wo wir gerade in Tokio waren noch. Genau, es geht um deren Backstory und um eine Figur namens Barriss Offee, eine Ex-Jedi, die zum Imperium überläuft oder gezwungen wird überzulaufen. Und deren Schicksale kreuzen sich bestimmt auch mal hin und wieder. Die kennt man aber nur aus Animationsserien bisher, glaube ich auch. Und im Trailer konnte man auch schon sehen, dass so ein paar Fan-Favoriten natürlich wieder dabei sind.
Da General ködet. Grievous, General ich freue mich schon.
Ist der ein Fan-Favorit? Ich weiß
zumindest
ja nicht.
Bei mir, ich habe eine große Lego-Figur von General Grievous bei mir auf dem Schrank stehen.
Okay. Okay, dann beantwortet das meine Frage, warum man diesen komischen Roboter Hansel dann doch nochmal hier reingepackt hat. Ist er für dich so ein Boba Fett, der viel zu wenig Screentime hatte, aber viel zu cool ist eigentlich dafür?
In den Filmen hatte er wenig Screentime, aber den gab es dann nochmal in Star Wars, The Clone Wars. In der Animationsserie hat er noch ein bisschen mehr Auftritte gehabt.
Na gut, und so ein gewisser Darth Vader soll auch nochmal vorbeischauen, habe ich gehört.
Ist das nicht schon ein alter Hut? Also muss der wirklich überall jetzt vorkommen?
Es sind halt nicht alle so große Grievous-Fans wie du.
Aber geh gut. Beiseite, Darth Vader, jetzt kommt hier die Grievous-Fan-Crowd.
Aber gut, dass du Clone Wars sagst, weil das ist natürlich auch wieder von Dave Filoni, der sozusagen Grandmaster des erweiterten Star Wars-Universums, zumindest wenn es um diese Animationsformate geht. Und es sieht auch vom Stil her ja so aus.
Ist schon mal auf der Watchlist. Sind, glaube ich, auch wieder, die erste Staffel waren ja sehr kurze Folgen mit so 15 Minuten, 10 mhm. Minuten, 15 Minuten. Also hat man, glaube ich, in der Mittagspause weggeschaut schon.
Ja, aber es wirkt alles sehr finster. Also der Vergleich hier Krieg der Sterne zu Imperium schlägt zurück. Mhm. Ist vielleicht ganz angebracht, weil es hier finster wird.
Merkt euch vor, 4. Mai, Star Wars Geschichten des Imperiums bei Disney Plus. Und dann habe ich noch eine Serie. Am 8. Mai startet bei Apple TV Plus, ich wollte zur Abwechslung mal eine Doku-Serie mitbringen, Hollywood Con Queen, einfach weil der Titel schon so schön ist. Aber nein, es ist kein RuPaul's Drag Race Spin-off. Es ist eine dreiteilige Doku über einen der abgedrehtesten und größten Betrugsfälle in Hollywood.
Slay.
Genau. Und dass diese Doku crazy wird, das verrät schon ein Blick auf den Regisseur dahinter. Das ist nämlich Chris Smith. Der hat unter anderem auch American Movie, Jim und Andy, Fire inszeniert und produzierte auch Tiger King, auch eine sehr crazy Doku.
Ach herrje.
Genau, und das Ganze basiert auf den Recherchen beziehungsweise den Hollywood Reporter Artikeln und dem Buch des Journalisten Scott Johnson, der auch durch die Serie führt. Und das ist ein Fall, der sich über mehrere Jahre hinweg erstreckte, hunderte Opfer involvierte und mindestens $2 Millionen Schaden anrichtete. Und zwar verbirgt sich hinter der Hollywood Con Queen, diesen tollen Titel, ein oder mehrere Betrüger, die sich als hochrangige Frauen in Hollywood ausgegeben haben, unter anderem Amy Pascal oder, wo wir eben bei Star Wars waren, Kathleen Kennedy. Und die haben verschiedene Künstler und Freelancer mit dem großen Durchbruch oder spannenden Prestigeprojekten geködert. Und die ahnungslosen Opfer wurden dann nach Indonesien geschickt. Also wenn Kathleen Kennedy anruft und sagt, hey Mario, flieg doch mal nach Indonesien, genau, dann macht man
bin
das.
Auf dem Weg, Kathleen. Ich komme.
Und dort sind sie dann aber auf hohen Kosten sitzen gelassen worden. Aber es geht nicht nur ums Geld in diesem Betrugsfall, sondern halt auch so um Psycho- und Machtspiele. Das sieht man auch im Trailer, dass einige Opfer auch sexuell am Telefon ausgebeutet wurden. Wenn Kathleen Kennedy sagt, zieh dich aus.
Dann Moment, Kathleen.
Genau, und es ist einfach crazy, was für ein Logistikaufwand hinter diesen ausufernden und, ich sag mal, elaborierten Scams steckt. Und wer wirklich dahinter steckt, das verrate ich natürlich jetzt nicht. Das spoilere ich nicht. Guckt am besten auch nicht auf Wikipedia, wenn ihr euch von der Doku überraschen wollt. Das darf die dann gerne für euch enthüllen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. 3 Folgen sind das. Ab dem 8.5. bei Apple TV Plus. Die Hollywood Con Queen. So.
Ich habe auch noch was für den 8. Mai.
Das ist aber ein bisschen ernster.
Ja, das ist auch wieder ein Datum, was zur Serie passt so ein bisschen, aber weniger amüsant als irgendwelche Jedi-Cartoons, würde ich sagen. Und zwar wurde verfilmt als 6-teilige Miniserie der Roman Der Tätowierer von Auschwitz. Der Untertitel des Romans lautet Die wahre Geschichte des Lale Sokolov. Und das ist ein Roman von Heather Morris, der nicht ganz unkontrovers aufgenommen wurde, wie ich gelesen habe, weil unter anderem hat wohl das Auschwitz Memorial Research Center kritisiert, dass es nicht historisch so komplett akkurat sei. Es geht aber um eine Liebesgeschichte, und zwar von dem slowakischen Juden aus dem Titel Lale Sokolov, der ins Konzentrationslager deportiert wird 1942 und dort zum Tätowierer für die Identifikationsnummern wird. Und dabei verliebt er sich in eine junge Frau namens Gita. Und das spielt auf zwei Zeitebenen, zum einen in den 40ern und zum anderen Jahre später, wenn er nochmal dazu befragt wird. Und in jungen Jahren wird er von Jonah Howard King gespielt. Der war der Erik in dem Ariel-Film.
Jetzt Prinz Erik?
Ja, in der älteren Version ist es Harvey Keitel. Und Gita wird von Anna Pochniak aus Baptiste, der britischen Krimiserie, kennt man die vielleicht, von der wird er gespielt. Trailer sieht dementsprechend ernst und deprimierend aus. Und ich musste aber auch daran denken, es läuft ja auch im Kino gerade One Life mit Anthony Hopkins. Das ist ja auch eine Serie, wo er nach wahren Begebenheiten den Nicholas Winton spielt, der jüdische Kinder aus Prag nach London gebracht hat und gerettet hatte. Da gibt es diesen ganz berühmten Clip, wie er dann später in eine Fernsehserie eingeladen wird. Und da sind dann alle die Leute, die er gerettet hat oder verwandt oder Nachkommen von denen und so. Ja, falls ihr etwas ernster mal haben wollt, 6 Folgen wären das auf Sky ab dem 8. Mai.
Klingt auf jeden Fall sehr bedrückend.
Ach so, und ja. Jonas Ney ist noch dabei. Der spielt den SS-Offizier, also aus Deutschland 83, den Star.
Ja.
Der spielt den SS-Offizier Beretzky in der Serie und vor dem müssen die beiden ihre Beziehung geheim halten und ja.
Haben wir auch deutsche Darsteller noch dabei. So, jetzt, um jetzt wieder die Stimmung etwas zu heben.
Ich bitte drum.
Habe ich eine Sci-Fi-Serie mitgebracht. Das war, wir haben Anfang des Jahres einen Podcast gemacht mit den größten Serien-Highlights, auf die wir uns vorfreuen in diesem Jahr. Und da war die auf Platz 16, die Serie. Und zwar ist das Dark Matter, der Zeitenläufer heißt sie. Die startet am 8. Mai bei Apple TV Plus.
Da sah der Trailer auch schon sehr gut aus.
Das ist eine Science-Fiction-Serie beziehungsweise eine Multiversums-Sci-Fi-Serie. Allerdings mit einem irreführenden Titel, denn niemand läuft durch die Zeit in dieser Serie. Also es ist keine Zeitreiseserie. Streicht einfach den Zusatztitel und wir nennen sie jetzt Dark Matter, die Serie.
Der Dimensionsläufer wäre also eigentlich besser.
Der Realitätenläufer vielleicht.
Oh, nett.
Genau, und das Ganze basiert auf einem Roman von Blake Crouch, der auch die Serienadaption selbst entwickelt hat. Und Blake Crouch kennen vielleicht manche als, der ist nämlich der Autor der Wayward Pines Bücher, die auch schon als Mystery-Serie mal umgesetzt wurden. Und worum geht es in Dark Matter, der Nicht-Zeitenläufer? Es geht um einen Mann namens Jason Dessen, der wird gespielt von Joel Edgerton. Und er ist Physikdozent aus Chicago und führt ein glückliches Familienleben mit seiner Ehefrau Daniela, gespielt von Jennifer Connelly. Das ist jetzt schon das Highlight der Serie. Und Sohnemann Charlie, der wird gespielt von Oakes Fagley. Das ist der Mobber aus die Fablemans, falls man sich erinnert.
Das ist eine sehr spezifische Referenz.
Ja, genau. Und dieses Leben wird ihm eines Tages entrissen, und zwar von sich selbst, beziehungsweise einem Jason aus einer alternativen Realität. Und von diesem wird, ich nenne ihn jetzt mal Jason 1, in eine andere Realität entführt und von dort aus muss er dann einen Weg zurück in seine Welt finden und diese Reise wird ihn quer durch die Weiten des Multiversums führen. Genau, und das Ganze sind 8 Folgen und ich denke, da ist Vorfreude angebracht, weil Apple TV Plus hat ja schon einige fantastische Sci-Fi-Serien in letzter Zeit rausgebracht, von For All Mankind, Silo, Severance oder auch Foundation. Also kommt auf die Liste auf jeden Fall.
Ja, ich bin auch immer beeindruckt, was Apple TV so macht. Haben leider noch nicht so viele, weil ich weiß nicht, ob man mittlerweile Kreditkarten, was anderes als eine Kreditkarte benutzen kann, um sich dort anzumelden. Aber Apple TV lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen.
Kann man nicht mit iTunes-Gutschein bezahlen? Ganz einfach. Mal gucken. Ja, wenn der Podcast jetzt rauskommt, darf ich noch nicht zur Serie sagen. Ich habe sie schon gesehen, aber merkt sie euch mal vor, Zwinker, Zwinker. So, Mario, jetzt darfst du.
Ich habe auch noch was für den 9. Mai auf Netflix. Hast du die letzte Staffel von Black Mirror gesehen, zufällig?
Ja.
Erinnerst du dich an die Episode Loch Henry, wo die Podcaster...
Ich weiß nicht mehr, wie es ausging, aber es ist eine schwammige Erinnerung an diese Folge, ja.
Genau, das war ja auch so ein Psychothriller, so Podcaster kommen so aufs Land. Ich glaube, es war sogar auch Irland, ne? Nee, Schottland? Schottland war es wahrscheinlich eher, genau. Sorry. Auf jeden Fall geht es hier in Botkin, was mit 7 Folgen zu Netflix kommt. Ebenfalls um ein Podcast-Trio, gespielt von Will Forte, Siobhan Cullen und Robin Cara, die in eine irische Kleinstadt kommen, wo vor 25 Jahren jemand beim Samhain-Fest verschwunden ist. Sozusagen, ne? So in etwa die Vorlage für Halloween, ja, glaube ich. Und dann recherchieren die für ihren Podcast. Es ist aber ein schwarzhumoriger Thriller. Das heißt, ein bisschen augenzwinkernd alles, aber gleichzeitig soll es darum gehen, wie man Geschichten erzählt und wie man damit umgeht, wie Sachen wiedergegeben werden von JournalistInnen. Irische Kultur soll hier auch eine Rolle spielen und Selbstfindung, zumindest was so in der Serienbeschreibung steht.
Also geht es viel um Dorftratsch und Geschichten, und die müssen gucken, was davon ist jetzt wirklich echt und passiert.
Genau, und in Wirklichkeit steckt wahrscheinlich dann die liebe Oma dahinter oder so.
War das nicht der Twist bei Loch Ness? Nicht Loch Ness.
Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja.
Genau, Botkin. Das ist auch ganz interessant, wer dahinter steckt. Willst du das noch verraten?
Ach ja, das ist die Obamas. Und ja, wir meinen das Präsident, Ex-Präsident, ein paar der USA. Die haben so einen Production-Deal mit Netflix, und das ist durch deren Produktionsfirma entstanden. Komisch, dass es überhaupt nichts mit Amerika oder sonst was zu tun hat, sondern eine irische...
Aber Will Forte ist ein amerikanischer Journalist, der jetzt irische Kultur...
Von mir aus.
Belassen wir es dabei, genau. Botkin heißt die Serie. Hieß mal On the Record tatsächlich längere Zeit. Also, und jetzt hat sie wieder den Titel Botkin. Mhm. Am 9. Mai. Dann bleiben wir beim 9. Mai. Jetzt wird's romantisch. Und zwar bei Amazon Prime Video mit Maxton Hall, Die Welt zwischen uns. Also für Fans von Young Adult Love Stories oder die After Passion Reihe, ja, sicher ein Must-See, diese
das
Serie.
Das deutsche Elite, oder?
Ich glaube, weniger Sex und Drogen, mehr Liebe.
Mm, wer weiß.
Und das Ganze ist eine Adaption, eine Romanverfilmung, basiert auf dem Buch Save Me von Mona Kasten.
Mm, das passt sehr, weil es schon so eine She-Can-Fix-Him-Narrative ist, ne?
Mhm. Ja. Das Ganze ist der Auftakt einer Trilogie. Ich habe mal geguckt, bei Amazon hat das erste Buch allein irgendwie 11.000 Bewertungen bei Amazon. Also das scheint schon ein sehr großer Hype zu sein, ist an mir vorbeigegangen. Deswegen gibt es sicher viele Fans, die sich jetzt darauf freuen. Das ist eine deutsche Produktion mit 6 Folgen. Und worum geht es? Es ist eine klassische From Enemies to Lovers Story. Vor dem Hintergrund einer englischen Eliteschule namens Maxton Hall College, beziehungsweise wenn man die Serie schaut, ist es eigentlich Schloss Marienburg aus Niedersachsen, falls ihr euch fragt, was für ein tolles Schloss das ist. Und hier geht die absolute Elite zur Schule, die Kinder stinkreicher Eltern und dank eines Stipendiums, aber auch die ambitionierte Ruby Bell, die aus einfachen Verhältnissen stammt und sich als Außenseiterin sehr bedeckt hält. Und für das Maxton Hall, für sie ist das Maxton Hall die Eintrittskarte eigentlich, um nach dem Schulabschluss in Oxford studieren zu können.
Die deutsche Rory Gilmore.
Genau, fast. Eines Tages aber erwischt sie einen Lehrer, Schock, Schock, der gerade eine Schülerin abknutscht. Und mit diesem Wissen bzw. Geheimnis gerät sie ins Visier des Bruders der Schülerin, und das ist der James Beaufort, ein arroganter Fuckboy, Sohn eines Modeimperiums.
Das deutsche Saltburn.
Und der begehrteste Single der Schule, genau. Und jetzt kollidieren diese völlig verschiedenen Welten von Ruby und James, und er will, dass sie dicht hält und bietet ihr für ihr Schweigen schon mal Geld und seinen Körper an. Sie lehnt aber dankend ab, und dann möchte er mit einem bösen Prank ihren Ruf zerstören, und das Ganze geht nach hinten los, und dann sitzen sie beide in der Patsche und sollen jetzt beide in einem Komitee für eine Spendengala zusammenarbeiten. Und da gibt es natürlich viele Reibereien und Funken, die dann vielleicht ein Feuer entfachen.
Mm.
Genau, ich habe schon gesehen, mein Genre ist es nicht, kann ich schon mal dazu sagen, aber ich glaube, für Fans von ähnlichen so Young Adult Romance Stories ist das sicher sehr interessant. Die beiden Hauptdarsteller auf jeden Fall, die haben auch eine sehr tolle Chemie gehabt. Das ist einmal Damian Hardung, kennt man aus Club der Roten Bänder oder How to Sell Drugs Online Fast. Und Harriet Herbig-Matten, Bibi aus Bibi und Tina, die Amazon-Serie.
Ach was.
Falls du dich erinnerst.
Ich habe nur Bibi-Kassetten gehabt.
Was für dich aber spannend ist, und das fand ich sehr interessant, ihre Familie ist gleich am Anfang sehr sympathisch, weil man sieht ihren Vater, der Death Note liest. Und da dachte ich, ja.
Okay.
Relatable.
I'm in. Relatable. Relatable Content, okay.
Genau, ich fand es trotzdem etwas weird, weil die Geschichte spielt in England, alle haben englische Namen, aber alle sprechen Deutsch.
Ja, das ist wie diese ZDF-Serien, die meine Mutter guckt. So Uta Danella und dann, oh, Jonathan.
Miss Ruby Bell, ja. Genau, das ist Maxton Hall, die Welt zwischen uns, bei Amazon Prime. Am 9.5. gibt es dann gleich alle 6 Folgen zu bingen. Und jetzt sind wir wieder bei Sci-Fi.
Ja, und zwar bei einer Serie, wo jetzt die, je nachdem wie man zählt, 1., 14. oder 40. Staffel kommt.
Ja.
Das kann auch nicht jede Serie von sich behaupten. Und zwar geht es um Doctor Who, die Sci-Fi-Institution aus Großbritannien. Da ist ja jetzt der Showrunner Russell T. Davies, der die Serie damals nach der langen Pause im Jahr 2005 zurückgeholt hatte, abermals zurückgekehrt, um, wie viele vielleicht sagen würden, die Serie zu retten. Also zumindest RTD-Fans, also die des Showrunners, würden das vielleicht behaupten.
Make Doctor Who queer again.
Genau. Auf jeden Fall hat er jetzt schon 3 Specials gemacht und ein Weihnachtsspecial noch obendrauf. Das war dann auch der Auftakt proper sozusagen für den neuen Doktor. Das ist der 15. Doktor, mittlerweile gespielt von Shruti Gatwa. Der hat auch eine neue Begleiterin, gespielt von, nein, Ruby Sunday ist ihr Name, Millie Gibson heißt die Schauspielerin. Mhm. Und ja, wie immer geht es um den Time Lord, der mit seinem Zeit- und Raumschiff quer durch Zeit und Raum düst und dabei immer seine Begleitung mit in Gefahr bringt. Und die ganzen Abenteuer, die dann anstehen. Insbesondere geht es in dieser Staffel so ein bisschen darum, was es mit Rubys Mutter auf sich hat, weil sie wurde unter mysteriösen Umständen damals in einer Kirche.
Das war im Weihnachtsspecial.
Das genau. War im Weihnachtsspecial schon. Mhm. Und da, das ist wohl einer der roten Fäden. Dann gab es so mysteriöse Angelegenheiten mit der Nachbarin, die sie jetzt aktuell hat, die irgendwie wusste, was eine TARDIS ist. Also falls ihr Hausaufgaben vorher machen wollt, guckt euch nur das Weihnachtsspecial an, das es auch auf Disney Plus bereits gibt, wo die Serie jetzt parallel zur BBC immer rauskommt. Ansonsten soll diese erste Staffel, aber deswegen heißt die erste Staffel auch für EinsteigerInnen gut sein. Das hat man schon gesagt. Und wo wir gerade schon RuPaul's Drag
heißt
Race...
Heißt das eigentlich, dass es dann auf Disney Plus nicht die alten Staffeln gibt, sondern nur Staffel 1?
Das ist korrekt. Die Specials, die letzten, die ich erwähnt hatte, gibt es dort aber leider nicht die alten Folgen bisher. Aber wo wir RuPaul's Drag Race hatten, falls ihr das kennt, es spielt großartigerweise Jinx Monsoon mit, und zwar als Schurkin. Und was natürlich Leute besonders stutzig gemacht hat oder besonders hellhörig gemacht hat, ist, dass ihr Charaktername Maestro ist.
Oh.
Ist das
nach Missy vielleicht wieder so ein Namensspoiler?
Ja, aber jetzt wissen das nach Missy natürlich alle. Deswegen könnte es auch eher ein Red Herring sein. Ist sie der Master? Schon. Ist sie nicht der Master?
Oder mag sie einfach nur Musik?
Das ist durchaus möglich. Auf jeden Fall hat jetzt durch den Disney-Deal die Serie noch eine große Budgetinfusion bekommen. Das heißt, sie sieht noch nach viel mehr aus. Der Doktor wird jede Folge sein Kostüm ändern. Das heißt, er hat kein Signature-Outfit wie die anderen Doktoren, teilweise aus Budgetgründen, sondern er wird jedes Mal ein era-appropriate Anzug anhaben oder whatever. Dann gibt es schon eine Folge, die sehr nach Bridgerton aussieht. Gibt eine, die spielt irgendwie, glaube ich, an der Abbey Road zur Beatles-Zeit. Die erste Folge heißt Space Babies. Die spielt auf einem Raumschiff voller Babys. Ist genau drin, was draufsteht. Und ansonsten, ja, Monster, Welt retten, what else is new?
Ich freue mich sehr. War auch bei uns, wir hatten einen Podcast und ein großes Ranking zu den besten Sci-Fi-Serien. Seit 2000 war sie auf Platz 7, die Serie. Wäre vielleicht auch höher gewesen. Ich bin aber, glaube ich, der Einzige bei uns in der Redaktion, der die Serie noch guckt.
Ich gucke sie auch, allerdings
jetzt
eher...
Es gibt schon 2 Menschen, die Serie durchgehalten haben, bis nach Stephen Moffat-Ära.
Ja, es ist aus Gewohnheit. Es ist, ich weiß nicht, ja, schauen wir mal, wie das jetzt wird.
Die letzten Jahre waren schwierig, ja.
We have been suffering, ja. Ganz interessant ist noch, dass Stephen Moffat, der auch mal ein Showrunner war, der hat wieder eine Episode geschrieben, die heißt Boom, glaube ich, oder Kaboom. Mhm. Irgendwie sowas.
Nicht Blink,
aber wieder ein so ein Wort, was, ne?
Ja, ja.
Girl in the Fireplace war ja auch von ihm. Und das ist ja mittlerweile zu so einer Weisheit geworden, dass er immer die besten Einzelepisoden beigesteuert hat, aber nicht so der beste Showrunner für so eine overarching Story war. Das heißt, ist jetzt die Hoffnung, dass er wieder mit der einen Episode zurück zu alter Form findet.
Findet Stephen Moffat zurück zu alter Form. Nach, was war das Letzte, was er gemacht hat? Diese Netflix-Serie Inside Man mit David Tennant, glaube ich sogar, ne?
Wenn du das sagst.
David Tennant hat eine Frau in seinem Keller gefangen gehalten. Genau, das war die Serie.
Gut. Und ja, und was auch natürlich die große Frage ist, was mir nicht ganz so klar wurde, die letzte Regeneration, David Tennant kam ja nochmal zurück, weil er dann der 10. und der 14. Doktor gleichzeitig war. Und anstatt normal zu regenerieren, wollten sie was Besonderes machen.
Die Bi-Generation.
Die Bi-Generation. Das heißt, es gibt jetzt David Tennant und Shruti Gatwa gleichzeitig als Doktoren. Aber was passiert dann am Ende des Regenerationszyklus? Regeneriert David Tennant in einen neuen und Shruti in einen neuen? Oder fusionieren die dann zusammen? Oder einer löst sich auf und verschwindet? Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll.
Ich glaube, es ist einfach nicht so ganz durchdacht. Das war einfach nur, um David Tennant so ein Happy End zu geben. So, sein Doktor kriegt, der einzige Doktor, der ein Happy End bekommt.
Und der immer wieder zurückkommt und...
Weil sonst gab es ja auch
Abschiede und
ich meine, durch Zeitreisen gab es auch sowieso immer schon eigentlich die Option, dass Doktoren wieder zurückkehren und sich treffen.
Ja, ja, ich weiß auch nicht, ob RTD da das zu Ende gedacht hat. Aber wir werden es ja erfahren ab dem 11. Mai spätestens.
Genau. Und da gibt es 2 Folgen zum Start. Ich habe noch nachgeguckt und 8 Folgen sind es insgesamt. Mhm. Und die 2. Staffel, 15. Staffel oder 41. Staffel ist auch schon gedreht, glaube ich sogar. Kommt dann nächstes Jahr. So, und jetzt aber, jetzt darfst du abnörden und hypen.
Ja, ich setze mal eben meinen Serienredakteur-Hut ab und setze meinen Fanboy-Hut auf.
Ja, und zwar, was startet am 13. Mai?
Am 13. Mai startet die 2. Staffel von Interview with the Vampire, der sozusagen Neuinterpretation des Anne Rice Klassikers, des Gothic-Horror-Klassikers. Ich bin ein Fan von der Romanreihe. Ich habe so gut wie alle Bücher daraus gelesen. Ich bin ein Fan von dem 90er-Jahre-Film mit Tom Cruise und Brad Pitt und Kirsten Dunst. Und diese Serie, die 2022 meine Lieblingsserie war, ist eine der besten Adaptionen, die ich je gesehen habe, weil sie genau so viel anders macht, dass man das Basismaterial noch erkennt, aber eben auch so viel remixed, dass es interessant bleibt und dass es irgendwie relevant ist und dass es irgendwie thematisch noch irgendwie so den Kern erfasst. Natürlich mit neuer Besetzung. Es wurde an der Zeit ein bisschen rumgedreht. Grundstory ist immer noch die gleiche. Journalist interviewt einen Vampir über seine Lebensgeschichte. Allerdings ist das hier auch so ein bisschen so eine quasi Fortsetzung zu der Originalgeschichte, weil es gab in den 70er Jahren schon mal ein erstes Interview, das nicht so gut verlief, und jetzt machen sie halt ein zweites. Und Eric Bogosian spielt den Journalisten Daniel Molloy, und der interviewt Louis de Pointelac, damals Brad Pitt in dem Film, falls ihr den gesehen habt. Jetzt ist es Jacob Anderson, den ihr wahrscheinlich kennt aus Game of Thrones. Da hat er Grey Worm gespielt. Als der gecastet wurde, dachte ich, okay, der ist ja auch relativ stoisch und traurig die ganze Zeit gewesen. Das könnte schon so Typecasting sein. Und dann sieht man den Jacob Anderson endlich mal richtig schauspielen. Und ne, nicht diesen eintönigen Charakter. Ja. Und oh mein Gott,
da hört man auch mal seinen schönen Dialekt, den er drauf hat.
Was ist uns da entgangen, oder was hat man ihn da nicht wirklich ausgenutzt in Game of Thrones? Weil ist der ein toller Schauspieler?
Der war in Game of Thrones doppelt kastriert, im doppelten Sinne.
Und dann hatte man natürlich die Lestat-Rolle zu erfüllen, der Lebemann-Vampir, der lovely evil oder nicht wirklich, aber ne, der Bastard, den man liebt zu hassen oder andersrum. Und der wurde gespielt von dem, kannte ich nicht damals,
Sam Reed,
ein australischer Schauspieler, der...
Er ist nicht Franzose.
er versucht es mit dem Akzent. Bless, aber er ist die Entdeckung schlechthin. Er ist so charmant, er ist so flamboyant, er ist so, wie ein Lestat zu sein hat. Und zusammen mit Jacob Anderson, die beiden haben auch so hinter den Kulissen so die beste Chemie miteinander, wann immer man so ein Interview mit den beiden sieht. Die sind so richtige Work, wie sagt man?
Husbands.
Work Husbands, genau, Murder Husbands in der Serie. So, die Serie ist natürlich jetzt ein bisschen verändert worden, in dem Sinne, dass es zwar in New Orleans spielt, aber nicht 1800 noch was, sondern die Flashback-Sequenzen spielten 1910 in der ersten Staffel. Und natürlich ist einiges anders dadurch, dass Louis jetzt schwarz ist. Jacob Anderson ist natürlich
kein
schwarzer Mann.
Er ist kein Plantagenbesitzer mehr.
Nein, er ist, der Großvater war es, glaube ich, noch, und er ist so ein Kreole, der jetzt das Vermögen von seinem Großvater noch geerbt hat oder seinem Vater. Und dadurch gibt es natürlich so ein paar andere Race-Dynamiken da drin, die aber natürlich in New Orleans auch, ne, sehr relevant ist, dass es da keine schwarzen Leute gibt, ist vielleicht ein bisschen komisch auch gewesen. Als Hauptcharaktere vorher, das wird sehr gut integriert. Dann hast du der ganze queere Subtext, der im ersten Roman ja eher noch durch Louis Erzählung so ein bisschen schwammiger zu erfassen ist, der ist komplett im Vordergrund. Und was übrigens auch in den späteren Büchern ist. Also man hat aus den späteren Büchern sehr viel mit integriert. Und wer die Story kennt, wird nicht überrascht sein, dass die dann auch eine gemeinsame Tochter irgendwann haben, die jetzt allerdings gerecastet wurde für Staffel 2. Und wir sind immer noch im ersten Buch. Wie bei Dune hat man sozusagen ein Buch auf zwei Teile.
Mhm. Der erste Teil war der sexy, queere Teil. Der sexy Teil und jetzt der nicht so sexy Teil, glaube ich.
Ja, du hast es ja schon gesehen.
Das stimmt.
Die Screener, wenn, danke Internet Company, dass mein Internet am Wochenende nicht funktioniert hat, sonst hätte ich die jetzt auch schon gesehen. Ich brenne aber natürlich darauf, mir die Folgen zu geben, weil 2 Jahre gewartet, die frohe Kunde ständig versucht, unter die Leute zu bringen, dass sie diese verdammte Serie gucken müssen, weil damals haben alle nur über House of the Dragon und Lord of the Rings geredet in dem Jahr. Und jetzt kommen die neuen Folgen tatsächlich zu Magenta TV, wo die erste Staffel auch am 13. Mai landet. Die war nämlich ursprünglich bei Sky, wo sie auch so gut wie niemand gesehen hatte, leider.
Jetzt definitiv keiner mehr bei Sky.
Ja, und zwischendurch konnte man auch keine Hausaufgaben machen, weil Magenta die erste Staffel erst parallel zur zweiten bringt. Das heißt, ja.
Ab dem 13.5. könnt ihr die erste Staffel dann gucken.
Nochmal. Und tut es bitte, weil diese Serie müssen mehr Leute sehen. Sie ist großartig. Es ist eine AMC-Produktion. Mhm. Es wird noch eine weitere Serie, gibt es noch aus dem sozusagen Immortal Universe, ist der Titel des Ganzen. Da wird die Mayfair Witches-Reihe von Anne Rice gerade auch parallel adaptiert. Aber ganz ehrlich, die könnt ihr euch total schenken.
Mhm. Und ich habe auch gesehen, es gibt noch 2 weitere Serien, die in der Entwicklung zumindest sind, aber noch nicht so ganz konkret. Einmal
die Talamasca-Serie.
Genau, über diesen Geheimbund, der vielleicht auch mal in den anderen Serien vorkommt, die es schon gibt.
Es soll ja Crossover-Sachen geben, genau. Ja.
Und Night Island wird auch noch irgendwie entwickelt. Eine Shortform-Serie mit 6 Folgen über ein Vampir-Resort.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie viel sie aus der sozusagen Gesamtchronik der Vampire jetzt in die 2. Staffel mit reinbringen und wie viel sie sich trauen zu ändern, weil ja, es ist sehr interessant, wenn man die Bücher kennt, das zu sehen und die ganzen kleinen Referenzen auf so viel, viel spätere Sachen mit aufzunehmen.
Auf jeden Fall kann man sagen, der 2. Teil, also die unterscheiden sich sehr stark, die 1. und die 2. Staffel. Einmal vom Setting, also ich glaube, das kann man schon spoilern, es geht nach Europa in der 2. Staffel, also das die Europe-Tour der Vampire in Staffel 2 und die hat einen ganz anderen Vibe. Leider ein bisschen weniger Sex, also weniger Schwebesex wie in der 1. Staffel, aber trotzdem, ich finde schon gleich die erste Szene, bevor die Staffel überhaupt losgeht, ist schon mal genial gelöst, das ist halt wie so eine Ouvertüre in einem Theaterstück und dann wird eingeblendet irgendwie im Theater, so in dieser Vorstellung wird aber die Rolle gespielt von, dass die Claudia wird in dieser Staffel gespielt von Delaney Hales und nicht mehr von Bailey Bass.
Genau.
Fand ich ganz, ganz süß gelöst, den Castwechsel da thematisieren, kurz. Und es ist natürlich auch, wo du vorhin schon das erwähnt hattest, was natürlich eine Änderung ist, ist die Hautfarbe von Louis, was natürlich dann in der 2. Staffel auch sehr interessant ist, wenn dann schwarze Vampire durch Europa stapfen. Also wenn schwarze Vampire auf Nazis treffen, ist vielleicht auch was, was sie nicht gesehen
Das ist auch
haben.
Eine sehr befriedigende Kombi, wie ihr euch vorstellen könnt vielleicht, ja.
Genau.
Aber nicht nur eine der besten Vampirserien und Horrorserien, sondern es geht natürlich auch sehr viel um toxische Beziehungen, weil das ist eine Geschichte über Monster und es ist eine Geschichte über Monster, die sich monströs verhalten. Das darf man wirklich nicht vergessen. Es geht um so Othering und diesen ganzen queeren Subtext natürlich auch. Deswegen ist die Allegorie ist nicht ganz klar zu ziehen, aber es ist vor allen Dingen auch eine Geschichte über Monster und es wird extrem grausam zum Teil.
Oh ja, das hat mich gleich in der ersten Folge schon irgendwie auch sehr überrascht, wie blutig die Serie sein kann.
Ja, crunchy.
Crunchy. auf jeden Fall, freut euch auch auf Staffel 2, da wird es auch crunchy. Jetzt kannst du den Hut wieder, den Vampirhut wieder
absetzen. Erst ab, keine Sorge. Ich bin zurück.
Ich sag's nochmal, ab 13.5. bei Magenta TV, Interview with the Vampire, Staffel 1 und der Start von Staffel 2 und dann wöchentlich neue Folgen von Staffel 2. So, 16.5. auf Netflix kommt eine Serie, kehrt eine Serie zurück, einer der größten Serienhits von Netflix, Bridgerton, mit Staffel 3, Teil 1. Nach 2 Jahren Pause kommt die Serie zurück. In der Zwischenzeit gab es noch einen Spin-off, Queen Charlotte. Und die Neuerung ist, habt ihr vielleicht schon gerade gehört, es sind 2 Teile diesmal. Also 4 Folgen gibt es am 16. Mai und 4 weitere Folgen dann am 13. Juni. Und natürlich ist noch ein bisschen was anders in der Staffel, und zwar die zentrale Hauptfigur. Die wechselt nämlich immer, denn Bridgerton stellt als Adaption der Buchreihe von Julia Quinn immer eine andere Liebesgeschichte pro Staffel in den Fokus, und das Ganze ist verortet in einer fiktiven, etwas anderen Version der Regency-Ära Englands zu Beginn des 19. Jahrhunderts, und es geht um die Familie Bridgerton, genau gesagt 8 Geschwister der Familie Bridgerton, und jede Staffel steht eines davon im Zentrum. Also nachdem wir in Staffel 1 Daphne Bridgerton und in Staffel 2 Anthony Bridgerton gefolgt haben, muss in Staffel 3 jetzt Colin Bridgerton während einer neuen Ballsaison die große Liebe finden. Und die ist eigentlich schon seit Anfang der Serie immer an seiner Seite gewesen. Und zwar seine beste Freundin Penelope Featherington, die jetzt auch im Zentrum steht, der 3. Staffel. Die ersten 2 Staffeln hat sie ihn immer angehimmelt, aber mehr als Freundschaft hat er nicht gesehen. Und als Colin jetzt von einer Sommerreise zurückkehrt, muss er feststellen, dass Penelope sich einen Ehemann sucht, und er will ihr dann dabei helfen. Dabei kommen dann vielleicht doch so einige Gefühle zum Vorschein, die er bisher noch gar nicht realisiert hat. Und eine Sache steht dem Glück der beiden natürlich im Weg, das wissen wir auch seit Staffel 1. Also kleiner Spoiler, falls ihr Staffel 1 noch nicht gesehen habt, hört kurz weg. Penelope führt nämlich ein Doppelleben. Im Geheimen ist sie nämlich die von der feinen Gesellschaft gefürchtete Klatschkolumnistin Lady Whistledown.
What?
Das Gossip Girl der Regency-Ära.
Nein.
Genau. Und wenn Colin das rausfindet, das wird wahrscheinlich dann im 2. Teil der Staffel passieren.
Der Trailer hat so viel verraten schon, aber das nicht.
Das ist ja auch nur zu Teil 1 der Trailer.
Ach so.
Ich denke mal, das kommt dann in, es gibt eine Folge, die heißt Penelopes pikantes Geheimnis. Und ich denke, da wird das thematisiert. So heißt übrigens auch das Buch, auf dem diese Staffel basiert. Was ganz interessant ist, das ist nämlich das 4. Buch der Reihe.
Mhm.
Und sie haben quasi das 3. Buch übersprungen mit dieser Staffel. Aber ich denke, vielleicht wird die einfach dann in Staffel 4 dann erzählt, die Geschichte aus Buch Nummer 3.
Ja, die Schauspielerin kennt man ja auch aus der tollen Serie Derry Girls. Diese nordirische Comedy.
So, und eine 4. Staffel ist auch schon bestellt. Das beziehungsweise seit 2021. Da hat Netflix die Serie nämlich um Staffel 3 und 4 verlängert. Mal gucken, wie lange es diesmal dauert. Ich hoffe nicht wieder 2 Jahre. Ist auf jeden Fall eine meiner Guilty Pleasure Serien, Bridgerton. Ich werde auf jeden Fall die 3. Staffel gucken. Ich fand auch Queen Charlotte richtig stark. Also alle Bridgerton-Fans, 16. Mai, groß dick im Kalender anstreichen. Und wenn ihr nicht Bridgerton gucken wollt, am 16.05., dann könnt ihr bei Amazon noch was anderes gucken.
Well, who do you think is your favorite princess?
Yeah. Oh. Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Und zwar Outer Range, auch Staffel 2. Aus der Rubrik Vergessene Serien kehren zurück, falls sich überhaupt jemand an Outer Range erinnert. Die war vor exakt 2 Jahren die 1. Staffel.
Nicht zu verwechseln mit Outer Banks, die auch zu der Zeit war.
Ganz anders. Ganz anders. Das hier ist nämlich eine Western-Mystery-Serie mit Zeitreisethema. Könnte man auch sagen, Yellowstone und Dark in eins gemischt. Im Zentrum der Serie steht der Rancher Royal Abbott, gespielt von Josh Brolin. Kennen alle Dune-Fans jetzt. Und dessen Familie seit dem Verschwinden seiner Schwiegertochter Rebecca macht sie schwere Zeiten durch die Familie und muss ihren Ruf und ihr Land in Wyoming vor einer verfeindeten Familie beschützen. Allerdings gibt es da auch noch ein mysteriöses schwarzes Loch am Rande des Grundstücks der Familie, das womöglich die Grenzen von Zeit und Raum aufbrechen kann. Und der Schlüssel zur Lösung dieses Rätsels ist Imogen Poots. Die spielt eine mysteriöse Fremde in der Serie, die eines Tages auf diesem Anwesen der Familie aufschlägt und dort zelten möchte. Genau, das ist so das Grundkonzept der ersten Staffel. Ich will gar nicht zu viel spoilern, wie das alles zusammenhängt. Für alle, die die erste Staffel noch nicht gesehen haben. Ich fand sie eigentlich ganz gut, die erste Staffel, aber sie hat auch einige Probleme. Also es ist ein sehr spannendes Konzept, was sich hinter allem verbirgt, aber die Serie war einfach too much, slow burn. Die hat sehr viele Antworten einfach so dreist verweigert. So, ich stelle viele Fragen und möchte nicht antworten.
Nee, das mag ich ja eigentlich. Der Trailer zur zweiten Staffel sah auch sehr trippy aus.
Ja, der hat auch dann schon viele Antworten gegeben. Und Staffel 2 soll aber auch jetzt einiges ändern. Deswegen sieht es vielleicht auch so trippy aus, der Trailer. Beziehungsweise hat auch Josh Brolin in einem Interview letztens verraten, dass ihn selbst diese fehlenden Antworten sehr genervt haben. Und deswegen wurde der Serienschöpfer einfach gekickt aus dem Projekt. Und es gibt einen neuen Showrunner ab Staffel 2. Ich habe auf jeden Fall die Serie auf meiner Watchlist. Der Trailer sieht richtig crazy aus. Und ich mag diesen Mix auch so Western und Zeitreisen.
Ja, den Mystery-Showrunner gehen zu lassen in der zweiten Staffel, das hat ja Twin Peaks auch schon sehr gut getan. Not.
Also die Wunde müsste doch jetzt langsam mal verheilt sein.
Never.
So, 7 Folgen sind das Ganze, die könnt ihr alle am 16. Mai bingen. Und jetzt gehen wir einen Tag weiter zum 17. Mai. Was kommt auf Netflix?
Max, magst du Squid Game?
Ja.
Magst du koreanische Serie?
Ja.
Mit so Death Games Zeug.
Oh ja.
Oh ja. Dann habe ich da
Todesspiele gehen immer.
Eine Serie für dich, und zwar heißt die The Eight Show. Und du denkst dir, okay, es ist eine Netflix-Serie, die eine Netflix-Serie nachmacht. Was ist hier los? Weil es sieht auf den ersten Blick wirklich wie ein neues Squid Game aus. Obwohl ja eigentlich Squid Game Staffel 2 auch noch dieses Jahr kommen soll. Ne? Mhm. Also das heißt, an Todesspielen aus Korea wird es uns nicht fehlen. Es geht aber darum, dass 8 fremde Leute in ein 8-stöckiges Gebäude kommen.
Für jeden ein Stockwerk?
Für jeden ein Stockwerk. Es sind auch 8 Folgen, glaube ich. Nehme ich an. Mhm. Müssen dann 8 Folgen sein, ne? Und dann müssen die auch so Spiele spielen, werden dabei auch gefilmt. Beim Trailer hatte ich auch das Gefühl, dass es so ein bisschen um so, vielleicht so Big Brother-mäßig so sein soziales Image nach außen tragen geht, um nicht irgendwie rausgevotet zu werden, falls es da irgendwie sowas gibt. Ich bin nicht ganz sicher. Aber nur eine Person wird lebend rauskommen und den Preis bekommen. Auch genau wie bei Squid Game. Und je mehr Zeit, das ist jetzt das Gimmick, das es unterscheidet, nicht pro Person, die ausscheidet, kommt mehr Geld zusammen, sondern je länger sie Zeit verbringen dort drin.
Das heißt, wenn sie sich nicht umbringen, verdienen sie mehr Geld und irgendwann müssen sie sich alle umbringen.
Das wurde mir auch nicht ganz klar, aber irgendwie, ja.
Es klingt jetzt schon kompliziert.
Schauen wir mal. Ganz interessant fand ich noch, dass ein Typ, der bisher noch keine Credits im Serien- oder sonst was Bereich hatte, Bae Jin So, das geschrieben hat. Und der ist eigentlich so ein Autor und Künstler in Südkorea. Ich weiß nicht, ob der dort bekannter ist. Aber ich finde es immer ganz interessant, wenn Leute aus einer anderen, nicht ganz Branche, aber so aus einem anderen Bereich dann sich mal so im Seriengeschäft austoben. Da können ganz interessante Sachen bei rauskommen. Der Trailer sieht auch sehr stilistisch aus, sehr
Squid-gamig,
ja. Das ist auch ein Haus mit interessanter Architektur, wie wir das aus Squid Game kennen. Und wenn man vor der zweiten Staffel so einen kleinen Fix möchte, dann würde ich sagen, schaut doch mal rein.
Ist jetzt, die Chancen sind 50-50. Entweder haben wir den nächsten großen Netflix-Hype gerade schon mal vorgestellt oder den größten Netflix-Flop des Monats.
Hey, wir decken alles ab.
Entweder wird es Squid Game oder es wird Haus des Geldes Korea. Also die Fallhöhe ist hoch bei Netflix. Es kann alles werden. Genau, am 17. Mai bei Netflix. Und dann springen wir eine Woche weiter zum 24. Mai. Und zwar gibt es dort etwas auf Paramount Plus, auf das ich mich sehr freue. Und ich weiß auch, Esther und Andrea bei uns aus der Redaktion, die werden sich auch riesig freuen. Und zwar gibt es Neufolgen von Evil. Die 4. Staffel, wir haben schon oft im Streamgestöber geschwärmt über die Serie. Eine der besten Horrorserien der letzten Jahre. Sorry, Interview with the Vampire.
How dare you?
Es gibt zwei beste Horrorserien der letzten Jahre.
Wobei das hier ist mehr so Akte X mit mehr Religion drin, ne?
Genau, das ist Akte X mit Religion und weniger Vampiren auf jeden Fall. Und da startet jetzt die finale Staffel. Leider schon die finale Staffel. Einerseits macht es traurig in dem Fall, aber andererseits finde ich, ist es auch so ein Beispiel, an dem sich Netflix mal ein Beispiel nehmen könnte. Paramount Plus hat im Frühjahr 2024 entschlossen, die Serie nach 4 Staffeln abzusetzen. Zu dem Zeitpunkt war die Staffel aber schon gedreht. Damn. Und dann hat Paramount sich dazu entschlossen, 4 zusätzliche Folgen noch zu bestellen, damit die Serie abgeschlossen werden kann. Und das ist sowas, was Netflix natürlich nicht macht. Wenn jetzt eine Serie abgesetzt wird, ist sie einfach abgesetzt, egal welcher Cliffhanger davor kommt. Deswegen finde ich das ganz nett. Das haben sie auch bei Star Trek Discovery gemacht, die auch nach Staffel 5 war die Produktion schon abgeschlossen. Dann hat Paramount gesagt, nee, wir wollen den nicht weitermachen. Aber die haben dann nochmal Nachdrehs veranlasst, dass so zumindest die letzte Folge, dass das Staffelfinale zu einem Serienfinale nochmal umgewandelt werden kann. Nun aber zu Evil. Falls ihr noch gar nichts davon gehört habt, ich zeige mit dem Finger auf euch. Dann nochmal ganz kurz das Konzept der Serie erklärt. Genau, es ist die Horrorversion von Akte X, kann man sagen, nur mit Katholiken statt Aliens. Und im Zentrum steht ein Trio, eine forensische Psychologin namens Kristen Bouchard, der angehende Priester David Acosta und der Technikexperte Ben Shakir. Und diese drei bekommen Aufträge von der katholischen Kirche und sollen unterschiedlichste Vorkommnisse darauf untersuchen, ob diese übernatürlicher Natur sind oder sich wissenschaftlich erklären lassen und irgendwie ein Hoax dahinter steckt. Und das kann so gut wie alles sein in der Serie. Also von dämonischer Besessenheit zu Menschen, die womöglich Wunder vollbringen oder auch einen Werbel-Jingle, der Kinder in den Wahnsinn treibt. Also kann alles sein. Und als wären diese Fälle nicht schon spannend genug, gibt es in der Serie auch noch eine übergreifende Handlung mit Lost-Fiesling Michael Emerson als hinterlistiger Psychologe Dr. Leland Townsend, der Kristen und ihre Familie tyrannisiert und in eine gewaltige dämonische Verschwörung involviert ist.
Mm. Haben die auch alle I Want to Believe Poster, aber mit Jesus statt UFO
nur
im Büro?
Mit Kreuzen?
Ja.
Nee, leider nicht. Vielleicht kommt das noch zum Finale. Genau, die Serie ist von den Good Wife, Good Fight MacherInnen, Michelle und Robert King. Finde ich ganz toll, dass beide das Duo, habt auch die Serien von denen vorher alle geliebt. Mm. Jetzt auch gerade haben sie ihr Good Fight-Universum noch in den USA mit Elsbeth ausgebaut. Und da gibt's noch eine dritte Serie. Die hat's aber noch nicht nach Deutschland geschafft.
Ist auch an mir vorbeigegangen bisher. Aber der Mike Coulter spielt da ja auch mit. Netflixes Luke Cage. Mit dem war ich mal in einem Raum. Das ist ein sehr charismatischer Mann.
Der ist der heiße Priest, der Hot Priest.
Der wahre Hot Priest.
Der
ja.
wahre Hot Priest dieser Serie. Genau, die Serie hat fantastisch durchgeknallte Ideen. Jede Folge ganz tolle Dialoge und oftmals auch wirklich, was Horrorserien nicht oft können, dass sie wirklich gruselig sind. Das schafft die Serie auch oft zu verstören. Und ich will nicht zu viel zu Staffel 4 verraten, um auch niemanden zu spoilern, für alle, die noch nicht so weit sind, aber schau dich mal den Trailer an. Also zum Ende hin wird es richtig durchgeknallt. Also der Trailer ist, alle verlieren, glaube ich, den Verstand zum Ende. Staffel 4, 14 Episoden sind das, die laufen wöchentlich ab dem 24. Mai bei Paramount Plus. Und jetzt darfst du noch eine Woche weiterspringen zum 30. Jetzt sind wir schon am Ende des Mais angekommen. Mm. Jetzt komm, Rausschmeißer.
Pass auf, erinnerst du dich an eine Serie namens Kidding mit Jim Carrey?
Ja, der depressive Puppenspieler.
Der depressive Kinderfernsehpuppenspieler. Erinnerst du dich an eine Serie namens Happy mit Christopher Maloney?
Ja.
Wo er das blaue Einhorn sieht.
Ja.
So, jetzt nimmst du diese beiden Serien und packst die in einen Mixer. Und dann das Musch, was da rauskommt, das fühlt sich wahrscheinlich so an wie die kommende Netflix-Serie Eric mit Benedict Cumberbatch in Zottelig.
Wo er ist das seine erste Serie seit Patrick Melrose?
Ich glaube, ja. Er war ja so marvelig unterwegs und beschäftigt wahrscheinlich in der Zwischenzeit. Auf jeden Fall spielt er einen Puppenspieler namens Vincent, der im New York der 80er so der Jim Henson seiner Zeit ist in diesem Universum.
Geil.
Und dann wird sein Sohn entführt.
Nicht so geil.
Oder er verschwindet zumindest. Mhm. Wir wissen nicht, ob er entführt wurde. Und Vincent ist davon überzeugt, dass wenn er die Monsterzeichnung seines Sohnes ins Fernsehen bringt, dass er dann irgendwie dahinter kommt, was mit seinem Kind passiert ist. Das heißt, das ist hier so ein bisschen Mystery-Psychothriller.
Er läuft dann einfach in einem riesen Monsterkostüm durch New York und sucht seinen Sohn.
Es gab noch keinen Trailer dazu, aber ich glaube, es wurde so beschrieben, dass
Es gab zumindest mal Setbilder und da hat man ihn in einem großen Kostüm gesehen.
Ja, und dass er dann auch die mit der Zeichnung, dieser blauen Monsterzeichnung seines Sohnes irgendwie interagiert oder glaubt zu interagieren oder
Das
vielleicht.
Weiß ich nicht.
Ja, ich auch nicht, aber
das wäre dann der Happy-Vergleich.
Das wäre dann der Happy-Vergleich, genau.
Mal gucken, wie abgedreht es wird.
Ja, Psychothriller, aber 80er Jahre New York ist ja immer...
Das geht auch.
Das sieht meistens sehr gut aus, weil New York in den 80ern ja sehr idiosynkratisch von Ästhetik ist.
Geil und dreckig.
Ja, so, wenn es regnet, ist der Boden immer so komplett schwarz. Selbst der Turtles-Movie sieht geil aus, weil es New York in den 80ern ist.
Genau, Eric, das sind 6 Folgen.
Ja.
Und weil wir es vorhin schon mal hatten in unserer Vorfreude-Folge zu unseren Serien am Anfang des Jahres, da war Eric auf Platz 13. Das große Vorfreude-Highlight dieses Jahr. Genau, am 30. Mai. Und damit sind wir auch schon durch mit der Monatsvorschau. Unter den 15 Serienstarts im Mai ist hoffentlich der ein oder andere spannende Titel dabei gewesen, der euch jetzt, der auch es jetzt auf eure Merkliste geschafft hat. Und alle Titel mit Startdatum und wo ihr sie streamen könnt, das findet ihr nochmal in den Shownotes. Und dann geht ein großes Dank an dich, Mario. Danke für die Serien, die du mitgebracht hast, den großen Vampir-Hype.
Danke für die Einladung.
Ich hoffe, du hattest Spaß mit deinem Streamgestöber-Debüt und schaust in Zukunft nochmal vorbei, nochmal öfter vorbei.
Nur wenn ihr alle Interview mit einem Vampir guckt.
Wir müssen jetzt einfach jede Woche Interview with a Vampire Folgen machen. So, und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes.
Adios.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah. Oh.
Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.